Heute gibt es die nächste Podcast-Folge und wir haben heute zwei besondere Gäste bei uns, nämlich einmal den Daniel und die Nadine von CreeEffective. Ihr werdet ja gleich was zu euch erzählen. Vielleicht nur mal kurz als kleiner Einblick, worum es heute gehen wird in dieser Podcast-Folge. Wir werden uns heute mit einem innovativen Entlohnungsmodell auseinandersetzen und auch erstmal gucken, wie ist es überhaupt entstanden, wie ist es dazu gekommen, welche Bedarfe gab es vielleicht auch dieses Entlohnungsmodell anzupassen oder diesen Weg einzuschlagen und welche Herausforderungen gab es da vielleicht aber auch auf dem Weg. Und ja, im Sinne von New Pay, denke ich, haben wir da viel, was wir heute lernen können, zumindest Christina und ich und hoffentlich auch viele von den Zuhörerinnen da draußen. Ansonsten würde ich direkt mal das Wort übergeben. Nadine, starte doch mal. Stell dich doch einmal kurz vor. Und darfst auch gleich nach der Vorstellung gern noch ergänzen, ob es bestimmte Menschen oder Ereignisse gab in deinem Lebensweg, die dich geprägt haben.
Ja, vielen lieben Dank, Mandy. Ich freue mich total, da zu sein und vielen Dank für deine warmen Worte schon mal zu Beginn. Ja, dann lasse ich mal hier gar nicht viel Zeit verstreichen und starte mal mit einem kurzen, ja, wer sitzt hier, dir quasi im Bildschirm gerade gegenüber? Ja, Nadine Kraus, mein Name, hast du schon gesagt. Ich möchte tatsächlich mit der letzten Frage mal beginnen. Als du gerade gesagt hast, wie ist es denn mit, gibt es irgendein Ereignis oder Menschen, die dich geprägt haben? Und das haben wir jetzt tatsächlich auch nicht abgesprochen. Du hattest mir die Fragen zwar geschickt, ich hatte sie nie nochmal gelesen, aber das kam jetzt ganz spontan und deswegen starte ich damit. Und zwar, es hat tatsächlich ein Ereignis meinen Lebensweg sehr geprägt und das ist die Tatsache, dass ich aus dem Hintergrund, den ich mal studiert habe, einfach radikal rausgegangen bin. Ich habe mal in einem früheren Leben Jura studiert und habe dann gesagt, nee, nicht mit mir, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das macht mir keine Freude und habe dann tatsächlich einen Menschen, also die Natalie Sennis damals getroffen, die hatte ganz viel Verbindungen zu Kreativmethoden, Innovation und so weiter. Und da bin ich rausgegangen, ganz radikal, aus diesem alten Job, den ich gelernt habe, wo ich irgendwie gefühlt 10 Jahre Ausbildung hinter mir hatte. Und dieser Link kam mir gerade zu dem Thema, was wir jetzt auch haben mit New Pay und dass wir auch relativ als Unternehmen, als Kollegen beschlossen haben, das ist es nicht, was alle anderen so tun und wo wir auch vielleicht lange herkamen und wir brauchen was Neues, was ganz anderes. Und ich glaube, das prägt uns so als Person und auch als Unternehmen, da einfach auch Schritte zu gehen, die vielleicht erstmal ja viel ändern und uns da auch zu trauen. So, das kam mir irgendwie so spontan. Genau, und vielleicht ganz kurz zu dem, ja, ich bin als Beraterin, Moderatorin, Workshop-Leiterin bei CreeEffective, so wie die meisten meiner Kollegen und auch der Daniel will sich ja auch gleich noch was dazu sagen. Ja, wir kommen ursprünglich mal von dem Thema Kreativität, Innovation und sind dann sehr stark über das Thema Selbstorganisation und Organisationsentwicklung. Also wir haben uns selber auch sehr, sehr stark mitentwickelt. Unser Motto ist Practice what you preach. Also alles, was wir auch mit Unternehmen da draußen machen, machen wir selber mit uns als Unternehmen. Haben alles erstmal selber ausprobiert. Genau, also Organisationsentwicklung, auch Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Coaching, da steckt ganz viel drin, was wir alles treiben. Aber der Daniel hat da auch seine Steckenpferde, da wird er sicher nochmal expliziter auch drauf eingehen. Genau. Und letzter Satz noch zu mir. Ich bin auch im eben Coaching und therapeutischen Bereich auch noch so als mein persönliches Steckenpferd unterwegs und begleite da Teams auch ganz, ganz gerne. So, Kurzvariante.
Vielen Dank für die Vorstellung. Daniel, magst du dich gleich anschließen?
Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Daniel, mein Name ist Daniel Barth, auch von CreeEffective. Wann immer sich mehrere Kollegen vorstellen, lasse ich immer gerne meinen Kollegen und Kolleginnen den Vortritt. Dann kann ich nämlich sagen, ich mache genau das Gleiche. Das ist auch nicht falsch eigentlich. Wir haben natürlich leicht unterschiedliche Schwerpunkte, aber schauen auch schon, dass wir zumindest auch so die Kernthemen, ja, dass wir die irgendwie alle auch bedienen können, dass wir uns da alle auskennen. Auch jetzt mit diesem Wandel, was Nadine auch gemeint hat, von Innovationen mehr hin zu Transformation und Organisationsentwicklung, hat sich das vielleicht noch ein bisschen verstärkt, dass wir auch unterschiedliche Themen teilweise bedienen. Aber das ist trotzdem so, dass wir schon alle eine sehr starke Überlappung haben. Merkt man auch in unseren Ausbildungen, also dass wir alle als Facilitator, aber auch als Coaches unterwegs sind. Ich glaube, mittlerweile hat auch jeder von uns irgendeine Art von systemischer Coaching-Ausbildung schon durchlaufen. Und jetzt hat natürlich Nadine schon das Steckenpferd mit, sie hat was ganz anderes studiert. Das heißt, ich muss jetzt das so verkaufen, dass ich genau das studiert habe, was ich mache. Ich habe nämlich ursprünglich Sinologie studiert, chinesische Kulturwissenschaften. Also ein ganz logischer, klassischer Lebenslauf bei mir. Das ist auch, passt auch ganz gut zu den Ereignissen, weil, also und ja, es gab auch Menschen, auch die mich beeinflusst haben, aber gerade bei den Ereignissen ploppen ganz viele Dinge auf. Und ein Ding war sicherlich dann auch ich war ein Jahr in Peking, 2005, 2006. Das war mit Sicherheit prägend. Aber dann 2013 natürlich auch die Gründung der GmbH und einfach durch die, weil wir jetzt ja schon über Jahre hinweg dann auch viel gearbeitet und auch an uns gearbeitet haben, war es schon natürlich auch so, dass auch das Team, also die Kollegen und Kolleginnen halt auch natürlich stark prägend waren. Ich glaube immer gegenseitig. Und das, genau. Und, na klar, es gibt dann natürlich auch Ereignisse, die alle irgendwie geprägt haben, die Pandemie und was alles dann dazwischen gekommen ist, aber das waren wahrscheinlich schon so unter zwei der größten Punkte bei mir.
Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung noch, weil das bietet sich gerade so schön an. Daniel, du hast gesagt, dass ihr euch gegenseitig natürlich vielleicht auch als Kollegen geprägt habt. Das können Christina und ich auch unterstreichen, weil wir haben von euch ja gerade den Einstieg in die Selbstorganisation bekommen. Also wir haben durch euch ja extremst viel gelernt. Und von daher habt ihr uns damals ja eine komplett neue Welt eröffnet. Und ich spreche jetzt mal für uns beide, Christina. Ich hoffe, das ist okay. Wir können uns das gar nicht anders mehr vorstellen. Also da an der Stelle auch nochmal Riesendank. Da hattet ihr echt einen nachhaltigen Impact. Und genau, ich glaube, Christina wollte auch noch gern was ergänzen.
Tatsächlich, aber du hast mir quasi die Wörter aus dem Mund genommen. Genau das wollte ich sagen. Ich bin wahnsinnig froh, dass ihr heute da seid, weil ihr wirklich vor allem unsere Arbeitsweise bis heute geprägt habt. Und ich freue mich riesig auf den Podcast.
Sehr schön, genau. Vielleicht an dieser Stelle, die Internetseite von euch werden wir verlinken in den Shownotes. Und an der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an Florian und an Isabella. Die haben wir ja auch bei uns mit im Team gehabt damals. Aber dann würde ich sagen, starten wir vielleicht auch direkt mal inhaltlich. Könnt ihr euch gerne überlegen, wer die Frage gerne beantworten möchte. Also letztendlich vielleicht, wo kommen wir her? Also ich war mit Nadine im Austausch. Nadine hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was bei euch sich so entwickelt. Und es war das Thema Genossenschaft im Raum. Letztendlich ist es aber nachher auf ein neues Entlohnungsmodell zugelaufen oder hat sich dahin entwickelt. Mag vielleicht jemand von euch erzählen, wie war überhaupt der Weg dahin? Also wie ist zum Beispiel überhaupt das Thema Genossenschaft aufgekommen? Was waren da überhaupt für Beweggründe, überhaupt sich neu zu organisieren?
Ich könnte jetzt mal auf der Metaebene starten und Daniel, du kannst dann übernehmen, wenn das für dich stimmig ist. Also es ist aus meiner Erinnerung tatsächlich so gewesen, dass mehrere Kollegen und Kolleginnen, und das war einmal der Daniel als ganz treibende Kraft, aber auch der Florian und auch eine Isabella, gesagt haben, das passt für uns nicht mehr so, wie wir es machen. Wir brauchen was anderes, aus verschiedensten Beweggründen. Aus persönlichen Gründen, aus gewissem Druck, der vielleicht entsteht. Also wir sind historisch so gewachsen, dass der Firmengründer, der Florian, sozusagen auch viel noch Verantwortung auch getragen hat im Sinne von, dass gewisse Dinge auch, Auftragsvolumen etc., dass halt viel auch am Laufen gehalten wird. Also es war, obwohl wir schon selbst organisiert waren und obwohl wir, sage ich mal, eigentlich keine Hierarchie mehr hatten, also dass alles quasi auf Augenhöhe stattgefunden hat, war, und das haben wir in systemischen Coachings immer wieder rausgefunden, trotzdem nicht ein auch gleiches Gefühl davon, was passiert, wenn die Firma besonders gut läuft, was passiert, wenn die Firma vielleicht nicht so gut läuft. Also es war ein anderes Verantwortungsgefälle trotzdem noch da. Also es gab verschiedene Gründe und auch, Daniel, das kannst du vielleicht gleich selber noch erzählen, auch für dich, dass du überlegt hattest, wie kann ich das auch verschiedene Dinge in meinem Leben gut gestalten. Also es waren verschiedene Bedürfnisse da, wo dann plötzlich klar war, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, ist es nicht mehr optimal. Wir müssen da was verändern. Und dann war auch der Gedanke, ja, was ist, wenn, also wir hatten ja auch schon zu dem Zeitpunkt durch unsere Selbstorganisation ein ganz anderes Modell im Sinne von, das ist kein klassisches Zeitenaufschreiben oder irgendwie, ne? Also wir hatten ja auch schon da sehr frei gearbeitet, aber trotzdem, was ist, wenn ich sehr viel effektiver und effizienter arbeite? Na, macht es doch viel mehr Sinn, wenn wir nicht gucken, ganz klassischerweise, was habe ich für einen Stundenvertrag, sondern einen vielleicht in Arbeitstagen oder Auftragstagen, Kundentagen, wie auch immer, also ganz anders gedacht. Das wäre für uns sehr viel passender alles. Ja, und dann gab es einfach Momente, wo klar war, wir setzen uns jetzt hin oder Personen, die da einfach auch sich berufen fühlen. Und da ist einfach der Daniel so unsere treibende Kraft gewesen. mit Florian sehr federführend und auch noch anderen Kollegen. Was können wir tun? Was würde denn erstmal, was ist der Schmerz oder was ist denn die Spannung, die wir im Team haben, im Unternehmen haben und was bietet sich jetzt an für Optionen? Da gab es ja viel, was jetzt andenkbar war. Und dann, nachdem wir die Optionen so im weiteren Nähkästchen hatten, ja, was geht denn rechtlich überhaupt? Also das war ja dann der nächste Schritt. Wir haben uns ja viel hübsch ausgedacht, aber da gibt es ja dann doch wieder irgendwelche Gründe. Und ja, Daniel, da bin ich dir super dankbar, dass du dich da so reingefuchst hast und wirklich da Gespräche geführt hast. Und das war der Grund, wie du auch sagtest, Benni, dass die Genossenschaft zwar möglich gewesen wäre, aber aus verschiedensten Gründen einfach nicht attraktiver, wie das, was wir jetzt auch mit dem GmbH-Modell haben. So, mal meine Erinnerung zusammengefasst. Daniel, magst du das mal mit Leben füllen? Die Hüllen.
Ja, ich glaube, es macht Sinn, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter auszuholen, weil was jetzt nicht, also diese Überlegungen, die es Nadine gerade beschrieben hat, die kamen vor allem eigentlich, also im vorletzten Jahr, wir haben 2022 haben wir da halt in die Richtung überlegt. Allerdings haben wir da eigentlich auch damit viele Altlasten so ein bisschen versucht aus dem Weg zu räumen, was uns ja auch eigentlich jetzt erst im Nachhinein dann wirklich bewusst geworden ist. Aber bei uns war ja die Entwicklung. Ich meine, es gab drei Gesellschafter, da gibt es auch immer noch bei der GmbH. Zwei davon hatten ursprünglich gegründet, dann war noch ein dritter dabei, der ist raus und ist eine neue Gesellschafterin reingekommen. Und dann haben wir eben angefangen und haben dann angefangen mit Selbstorganisationen, also mit Modellen der Selbstorganisation zu experimentieren. Erst mit Holacracy und haben das ja dann, das kennt ihr ja dann, haben ein bisschen das aufgeweicht und dann sind wir eher bei Soziokratie 3.0 gelandet. Und im Zuge dessen haben wir aber damals schon gesagt, okay, jetzt arbeiten wir ohne zumindest formelle Führung oder formelle Hierarchie, also keine personenbezogene Hierarchie, weil wir sind auch klein, wir waren dann maximal waren wir 7 Leute, jetzt sind wir dann noch 6 Leute. Also da, wir sprechen jetzt nicht irgendwie über, also keine, wir haben keine notwendige Verschachtelung im Sinne von mehrere Teams, die dann sich koordinieren müssen, weil dann kommt irgendeine Art von funktioneller Hierarchie rein. Die haben wir auch nicht. Wir haben aber auch keine personelle Hierarchie. Vorher war es halt so, dass Florian als Markengründer, der war dann auch Hauptgesellschafter, der war halt standardmäßig Geschäftsführer. Das, nicht, weil wir das uns irgendwie gedacht haben, hey, das wäre cool so, sondern es war dann so der Standard. Und dann haben wir uns davon wegbewegt und dann haben wir gesagt, okay, wie ist das denn eigentlich dann mit den Gehältern? Ich meine, wir sprechen jetzt hier über alles sehr offen, sehr transparent. Eigentlich müssten wir dann doch irgendwie auch schauen, dass die Gehälter das entsprechend abbilden. Das heißt, wir haben dann schon relativ früh angefangen, transparente Gehaltsmodelle für uns zu bauen. Die waren aber immer noch in diesem klassischen GmbH-Modell, also im Sinne von, die GmbH macht prinzipiell Profit. Und innerhalb dieses Profitmodells gibt es halt dann Gehaltsstrukturen und so weiter und das ist bezahlbar oder leistbar von der GmbH und das ist irgendwie fair und wie auch immer. Und dadurch war aber natürlich immer dann noch ein gewisses Ungleichgewicht, weil gerade auch bei so einer kleinen Firma Schwankungen in der wirtschaftlichen Stärke der GmbH halt sehr stark auf die Gesellschafter und damit auf einmal auf Florian als Hauptgesellschafter durchschlagen oder durchgeschlagen haben. Und das war das, was Nadine meinte, dass das immer noch so ein bisschen irgendwie dann ein Ungleichgewicht war. Und das ist eigentlich, also finde ich auch grundlegend ganz spannend, weil natürlich die Eigentumsverhältnisse eigentlich bei jeder Firma, aber wahrscheinlich bei einer kleinen sogar noch stärker, halt immer noch was reinbringen, was dann halt da ist, womit man dann irgendwie arbeiten muss. Und wenn man dann aber eigentlich versucht, das sonst eher paritär aufzubauen und eben dieses auf Augenhöhe, dann kann das durchaus auch mal ein Problem sein. Heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Wir hatten das ja auch ein paar Jahre lang und das war eigentlich auch ganz gut, aber das war eben dann der Anstoß, als dann mehrere Leute gesagt haben, ja, irgendwie, so wie es jetzt gerade läuft, ist es eigentlich nicht so ganz ideal und es kommen immer die gleichen Spannungen auf und irgendwie würden wir die gerne mal lösen. Und dann haben wir eigentlich, wir haben parallel an zwei Sachen gearbeitet. Wir haben einmal überlegt, okay, wie kann das Entlohnungsmodell aussehen oder das Operating Model, mit dem wir arbeiten? Und das andere war eben dann die Rechtsform. Und bei der Rechtsform kam eben dann die Idee der Genossenschaft rein, weil wir dann die Idee hatten, wenn wir es schaffen, ein Entlohnungsmodell aufzubauen oder ein Operating Model, bei dem vielleicht dann auch Risiko und Profit gleicher verteilt sind über alle Coaches und eben nicht so stark bei den Gesellschaftern gebündelt ist, dann müssten wir das ja rechtlich darstellen, weil es halt bei einer GmbH immer super aufwendig ist. Also Anteile weggeben ist auch steuerrechtlich total schwierig, weil die GmbH hat dann einen Wert und dann kann ich gar nicht sagen, hey, hier 20% nimm du, weil dann die Person, die nimmt, die muss dann erstmal Steuern zahlen auf einen rein fiktiven Wert, der halt vielleicht so auch gar nicht real da ist. Und dann dachten wir so, okay, vielleicht irgendwie eine Genossenschaft. Und dann haben wir aber da halt auch gemerkt, dass das A, ganz schön teuer ist, eine Genossenschaft zu haben, weil die tendenziell darauf ausgelegt sind, einfach viele Leute auch zu haben. Und das, was wir wollten, also diese Angleichung von diesen eigenständigen Arbeit, also Mitarbeitern und dann quasi den rechtlichen Inhaben, das wäre in der Genossenschaft auch gar nicht so richtig möglich gewesen. Zumindest ist sie dafür doch nicht gebaut. Und es gibt ja auch andere Sachen, die Ich habe vergessen, wie das heißt, dieses, nicht verantwortliches Eigentum, aber irgendwie, da gibt es, vielleicht habt ihr den Begriff gerade parat, wo es gerade gesprochen wird, ob dann da mal eine Rechtsform entstehen könnte. Aber das ist noch alles ziemlich weit weg. Also das passt momentan noch nicht. Und jetzt haben wir es eben auf der Rechtsform, da haben wir gesagt, okay, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist, aber es gibt keine Ausschüttungen mehr. Das heißt, wir nehmen eigentlich effektiv die Gesellschafterrolle dadurch so ein bisschen raus. Die existiert halt formell noch. Und wir regeln das komplett über dieses Entlohnungs- und Operating Model.
Ja, sehr spannend. Also auch da würde ich auch sagen, Hut ab, dass du dich da so tief mit beschäftigt hast, weil da gibt es ja echt wahrscheinlich steuerrechtlich auch, wie du schon angeteasert hast, viel zu beachten. Also ihr habt ja jetzt schon gesagt, es gab unterschiedliche Beweggründe, quasi überhaupt mal nach einem neuen Modell zu schauen. Wie war denn nachher letztendlich die Vorgehensweise oder der Prozess hin zu diesem neuen Modell? Wie würdet ihr den beschreiben?
Ich sehe Daniel jetzt gerade gegenüber
Chaotisch.
querguckend. Also es war, das klingt jetzt so, das war eigentlich gar nicht so chaotisch. Es war eigentlich der Prozess, den wir auch in anderen Themen für uns verwenden. Wir haben erstmal diesen, wir nennen es eben Treiber, ne, formuliert im Sinne von, was passiert bei uns, was brauchen wir? Und sind dann quasi einfach in so eine Struktur reingegangen, zu gucken, vor allem, was braucht es gerade? Und dann war am Anfang, also wenn, so recht ich mich erinnere, ganz viel Information erstmal einholen, Telefonate führen. Also ich erinnere mich, dass es ganz viele Telefonate gab mit diesen Genossenschaftsverbänden, ne, die erstmal ganz viel Beratungsleistung machen konnten. Also vor allem der Daniel hat das getan. Ich will das jetzt nicht auf meine Kappe schreiben. Um erstmal überhaupt die Grundinformation zu bekommen. Und nachdem, soweit ich mich erinnern kann, die Grundinformationen da waren, war dann sozusagen die Frage, okay, und was braucht es jetzt an quasi Bedürfnissen aus dem Team, also an Treibern aus drückenden Schuhen, die sozusagen dann zusammengetragen wurden. Ja, was wollen wir denn eigentlich? Und als klar war, was wir wollen, war dann die Frage, wie bauen wir da jetzt ein System draus? Und dann haben wir festgestellt, dass eben das deutsche ja, Rechtssystem beziehungsweise auch die Rechtsformen, die es gab, dass wir die immer für uns quasi rum, ja, also dass sie gewisse Dinge quasi schützen möchten oder ja, für gewisse Zwecke mal ins Leben gerufen wurden. Und wir immer gucken, dadurch, dass wir so innovativ oder so neu mit dem ganzen UPay-Ansatz denken und bei uns einfach alles auf Transparenz, eine offene Kommunikation, ein eben sich nicht in irgendeiner Weise gegenseitig ausbeuten, sondern gegenseitig unterstützen basiert, was aber der Gesetzgeber in seinen ganzen Rechtsformen nicht vorgesehen hat. Der will ja immer vor Ausbeutung etc. schützen. Haben wir uns immer schwer getan. Ja, gut, wie machen wir es jetzt? Weil die Sonderformen, die wir uns immer, die Sonderlocken, die wir uns immer ausgedacht haben, hätten bei jeder Steuerbehörde wahrscheinlich große Fragezeichen hervorgerufen, so nach dem Motto, was treiben die denn? Was beuten die denn ihre Mitarbeiter irgendwie gefühlt aus? Und das war ja dann so Schritt für Schritt immer so, okay, kann man das machen, kann man das machen, kann man das machen? Wir wollen es ja nur im sehr Positiven, aber nicht, dass das jetzt irgendwie im Suspekt vorkommt, was wir hier treiben. Also das war dann mal so die Herausforderung.
Ja, und es ist am Ende tatsächlich, das Problem ist gar nicht um das Steuerrecht, weil das Finanzamt, solange die Steuern gezahlt werden, ist denen eigentlich völlig egal, was man macht und wie. Das Hauptproblem ist tatsächlich Arbeitsrecht eigentlich. Also weil Gesellschaftsrecht ist noch auch gar nicht so das große Thema. Ich glaube, das, was wir machen, ist natürlich eigentlich nicht unbedingt so vorgesehen, aber solange eben da das Finanzamt nicht irgendwie merkt, hey, das ist komisch, oder also wir machen da auch nichts Komisches, also die haben keinen Grund, das zu beanstanden, dann ist es auch egal. Beim Arbeitsrecht ist es tatsächlich interessant, weil. Also Nadine hat ja schon gesagt, also es gab verschiedene Bedürfnisse. Das war auch im ganzen Prozess gar nicht so einfach. Da können wir nochmal genauer drauf eingehen, weil halt verschiedene Leute verschiedene Dinge wollten. Aber wir waren halt auch an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wenn jetzt irgendwie zwei Leute aussteigen, dann ist eigentlich nichts mehr übrig. Also dann war halt, und das ist natürlich keine so ideale Situation, aber es war halt die Realität. Das war dann nicht so ganz einfach dadurch der Prozess. Aber das, was am Ende bei rausgekommen ist, ist ja so, dass wir jetzt sehr stark jeden Coach als Einzelunternehmer sehen. Dass die Firma ja keinen Profit an sich mehr macht. Also es gibt natürlich schon einen Überschuss, aber der gehört eigentlich ja dann effektiv den Coaches. Nicht unbedingt rechtlich, aber so gehen wir halt dann damit um. Das heißt, die Coaches entscheiden halt, wo investiert wird und wo nicht. Wenn Überschuss da ist, muss dann natürlich versteuert werden, das ist eh klar, aber im Prinzip das, was übrig bleibt, wird halt dann von den Coaches gemeinsam verwaltet. Bedeutet halt aber auch, dass natürlich wenn es schlecht läuft, natürlich das stärker bei den Coaches durchschlägt und wenn es gut läuft, dass halt der Profit bei den Coaches landet. Vom Arbeitsrecht her ist das aber schwierig, weil da hab ich tatsächlich mit einer Arbeitsrechtlerin gesprochen, Maro Siderich ist sie, die ist auch auf LinkedIn recht aktiv, weil die Die ist Arbeitsrechtlerin, aber ist auch sehr offen für New Work-Themen. Also die beschäftigt sich viel mit solchen Sachen. Und das war dann ganz, ganz hilfreich, weil die halt schon immer gesagt hat, ja, das Arbeitsrecht, das hinkt halt natürlich immer 10 bis 20 Jahre hinterher. Das ist halt einfach so, weil das natürlich sich sehr langsam verändert. Und natürlich geht das Arbeitsrecht halt immer erstmal, wie Nadine gesagt hat, davon aus, dass irgendwer irgendwo betrogen wird oder ausgenutzt oder ausgebeutet. Und dann muss man halt schützen. Und in vielen Fällen der Wirtschaft ist das wahrscheinlich leider auch so, wenn man da was anders machen möchte. Und wir bewegen uns eigentlich dann so ein bisschen zwischen der Freiberuflichkeit und der Festanstellung. Und das sieht, glaube ich, das deutsche Recht so eigentlich nicht vor. Und ja, das ist, glaube ich, so das Einzige, also dass wir halt quasi dann Arbeitsverträge haben, die, ich weiß nicht, wie das dann das Arbeitsgericht schaut, ja schon auch, wie die entstanden sind. Und wenn wir natürlich sagen können, hey, wir haben die alle gemeinsam gestaltet, dann ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber keine Ahnung, ob das rechtlich Bestand hätte. Das wäre wahrscheinlich so der einzige Knackpunkt in dem Ganzen. Da gilt halt dann, wo kein Kläger, da kein Richter, weil es ist ja nicht so, dass das kriminell ist, sondern halt nur, wenn man sich uneins ist, dann kann es halt sein, dass natürlich so ein sehr freies, sehr modernes Modell halt dann nicht so geschützt ist vor einem Gericht, wie jetzt vielleicht irgendwie andere Modelle, die halt stärker etabliert sind. Ja, ist halt so.
Sehr spannend. Ich habe tatsächlich direkt eine Frage, die mir da gerade gekommen ist. Und zwar, also ihr seid ja ein sehr eingeschwungenes Team, ihr kennt euch schon seit Jahren. Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, wie der Prozess aussehen soll, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt? Oder sagt ihr, nee, das machen wir dann, wenn es soweit ist?
Nee, schon immer wieder ein Thema. Also, ich meine, wir sagen dann schon auch immer, es macht jetzt keinen Sinn, da jetzt super viel Zeit zu investieren, weil es halt noch nicht spruchreif ist. Aber wir haben jetzt auch, dieses Jahr kommt eine Kollegin aus der Elternzeit zurück, nachdem sie recht lange raus war. Und das ist eigentlich dann fast schon wie eine Neueinstellung. Nur in dem Sinne, dass sie halt schon, wir kennen sie schon, wir wissen, dass sie zum Team passt. Aber das ist tatsächlich, und das ist gar nicht so einfach. Also einerseits ist es leichter in dem System, vielleicht dann jemanden dazuzunehmen, der zum Beispiel schon aus der Freiberuflichkeit kommt und ein bisschen was gemacht hat. Dann sagt, hey, ich bringe ein bisschen Umsatz schon mit, habe eine gewisse Absicherung, bringe ich ein und ich möchte aber vielleicht dann, dass es mehr wird und ich möchte mich da beteiligen. Andererseits, was wirklich schwierig ist, ist, wenn wir jetzt jemand ganz Junioriges einstellen würden, der noch gar keine Ahnung hat, weil die Frage ist, wer trägt dann die Kosten? Dann müssten wir halt alle gemeinsam sagen, okay, wir verzichten entsprechend auf Geld, damit jemand Neues dazukommt. Und das ist noch völlig unabhängig von der Teamdynamik, die dann vielleicht noch reinkommt. Also, dass wir schauen müssen, dass jemand Neues auch dann sich da irgendwie einfügt und dass man dann gut zusammenarbeitet. Und
ja, auf jeden Fall spannend. Da würde ich mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal einen Austausch bilden, wie es denn gelaufen ist nachher letztendlich. Also, ob ihr für euch da auch eine Lösung oder einen Weg gefunden habt. Also, ich gehe davon aus, dass ihr einen finden werdet, aber vielleicht, wie der nachher auch aussah. Genau, also du hast jetzt schon mal kurz angerissen, wie das Modell aussieht. Also was ich jetzt mitgenommen habe, das ist, dass ihr auf die Ausschüttungen quasi bei den Gesellschaftern verzichtet, dass quasi die wirtschaftliche oder das wirtschaftliche Ergebnis sich eins zu eins auch auf die Coaches auswirkt, also auf die Gehaltsstruktur dann. Gibt es vielleicht noch zwei, drei Punkte, die du zu dem Modell erzählen kannst, um nochmal ein bisschen mehr Einblick zu geben zu dem Modell?
Ja, oder Nadine, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe gerade den Impuls, weil ich es quasi von der sehr einfachen Warte aus sehe, weil ich es ja nicht technologisch oder technisch bis ins letzte Detail durchdringe, könnte ich einfach mal auf einer ganz hohen Flugebene vielleicht kurz schildern, wie sich es anfühlt als Mitarbeiter. Der Daniel kann dann korrigieren oder ergänzen, was sozusagen auf der etwas feingranularen Seite dahinter steht. Also was ganz spannend ist, davor hatten wir fixe Gehälter. Ne? Also wir waren davor auch schon sehr transparent und gut aufgestellt im Sinne von, dass wir immer gesprochen haben, wie viel will denn jemand arbeiten, wie viele Beratertage etc. Also das haben wir davor schon gemacht, aber es gab einfach ein Gehalt X, was schon eine kleine Varianz noch hatte mit gewissen Boni, aber nichtsdestotrotz war das so der Status quo davor. Und was sich quasi aufgrund der Tatsache, dass jetzt eben keine Gesellschafter Ausschüttungen oder keine GmbH quasi Gewinne mehr anstauen, das ist der größte Unterschied, der in meiner Wahrnehmung passiert ist, ist die Tatsache, dass sozusagen also wir hatten dann eine Maske auch, wo quasi jeder Mitarbeiter auch entsprechend sehr viel mehr Varianzen, eine schöne Excel-Tabelle, die Daniel gebaut hat, auch eintragen musste im Sinne von, wie viele Beratertage arbeite ich? Und das hat einen monatlichen Unterschied gemacht auf die Gehaltszahl letztlich. Ne? Also, und das große Mechanik oder der grobe Gedanke dahinter ist, wir haben eine Fixkostenzahl X, Raummiete, Buchhaltung, Und diese Kosten haben sich sozusagen auf alle Mitarbeiter oder legen sich auf alle Mitarbeiter einmal um und müssen sozusagen wieder reingewirtschaftet werden. Und ich kann selber bestimmen, wie viel Aufträge nehme ich an. Also wir haben davor natürlich schon gesprochen, was habe ich denn grundsätzlich vor? Also wie viel Zeit und ne, steht mir denn grundsätzlich zur Verfügung? Aber nichtsdestotrotz, auch akquisetechnisch, ne, wie ist es akquiriert worden? Da gibt es noch größere Varianzen. Was dann unser Gedanke war, weil dann hätten wir auch eine komplette Freiberuflichkeit machen können. Ne? Also das wäre ja dann auch irgendwie eine Idee gewesen. Aber der Gedanke war, dass wir schon, weil wir auch ja grundsätzlich in diesem Zusammenhalt, in dem Kollegialen auch sind, wir haben ein gewisses Grundgehalt, was fix immer gezahlt wird, auch wenn es nicht erreicht werden sollte, weil ich ja natürlich auch mit einer gewissen Summe X auch im Monat vielleicht aufgrund von der Miete und so weiter planen muss. Das heißt, ich habe im Prinzip die Sicherheit leiht von einem Unternehmen, einer GmbH, die dahinter steht. Ich habe aber auch alle Freiheiten, in Anführungszeichen, zu überlegen, wie viel, wann, was will ich arbeiten, wie viel Gas gebe ich bei meinen eigenen Akquisegeschichten. Wirkt sich natürlich extrem stark auch dann wiederum aus. Was dazu führt, dass mein monatliches Gehalt jeden Monat, außer ich habe diese Grundsicherung in Anführungszeichen, variiert. Und wir haben dann auch gewisse Erfahrungen gesammelt aus dem ersten Jahr. Es gibt jetzt die Version 2.0 dieses Jahr, die ein bisschen anders funktioniert, also einfach noch ein bisschen einfacher. Aber es ist die Mischung aus maximal viel Transparenz, maximal viel Freiheit, Eigensteuerung und, ja, trivial ausgesprochen, doch eine Sicherheit von einem Unternehmen, das noch dahinter steht. Und dem Zusammenhalt der Kollegen. Genau.
Und wir hatten vorher auch, also Nadine hat gesagt, wir sprechen am Anfang natürlich darüber, was man machen möchte. Und dieses Commitment, das hatten wir vorher auch schon, dass wir uns dann am Ende des Jahres zusammensetzen und dann fürs nächste Jahr sagen, damals war es halt vor allem in Beratertagen gedacht. Also ich möchte halt so und so viele Tage beim Kunden, traue ich mir zu und das bin ich bereit zu machen. Und dann quasi ist ja so, dass wir dann sagen, als GmbH geben wir dir dann einen Vorschuss, also, oder wir geben dir Geld dafür, dass du das dann machen wirst. Und dann hoffen wir halt, dass es klappt. Und wenn es klappt, ist cool. Und wenn was darüber hinausgeht, dann ist das halt der Profit, der von der GmbH abgeschöpft wird. Das ist also die klassische unternehmerische Rechnung, oder zumindest in einem Dienstleistungsunternehmen. Und was wir jetzt halt dann anders machen ist, wir machen immer noch dieses Commitment, jetzt halt dann mehr in Umsatzzahlen, also im Sinne von, okay, ich traue mir zu, so und so viel Umsatz dann in Rechnung zu stellen beim Kunden. Und dann gibt es halt immer noch daraus ein Basisgehalt, das sich berechnet, das halt ausgezahlt wird. Und da ist es aber so, wenn ich jetzt dann über meine, also das ist letztendlich eine eigene Kostenstelle, mein eigenes Basisgehalt und die Fixkosten, die ich halt trage. Und das muss ich aber natürlich dann auch auffüllen. Oder das müssen. Ich meine, wir hatten jetzt den Fall noch nicht, aber natürlich kann es auch sein, dass jemand es das nicht erreicht, aber dann sind es halt Gemeinschaftskosten, die dann dadurch entstehen, weil halt jemand dann quasi mehr Geld entnommen hat, als er oder sie reingewirtschaftet hat. Wobei wir dann halt auch sagen, und da müssen wir halt immer ein bisschen auch wieder dafür kämpfen, natürlich, dass wir das schon auch noch gemeinschaftlich betrachten. Weil wenn wir halt sehen, jemand ist unterausgelastet, dann müssten wir halt gemeinschaftlich auch was dafür tun, dass halt die Person dann mehr Auslastung bekommt, damit es wieder funktioniert. Aber wenn man dann drüber hinausgeht, dann wird das einfach als Bonus ausgezahlt. Also im größtenteils 90% des Umsatzes landet halt auf diesem Konto. Die anderen 10% landen bei der Person oder eben der Firma, wenn die Akquise über entweder Person oder Firma lief. Und das heißt aber halt auch, dass die Firma halt eben, das meinte ich im Vorhin mit, dass die kaum Gewinn macht, weil wir planen bei den Fixkosten zwar mit einem Puffer ein, damit wir halt ein bisschen Sicherheitspuffer aufbauen, aber aus dem laufenden Betrieb heraus ist der Gewinn sehr überschaubar für die Firma, weil halt das Geld eigentlich immer auf den Konten der Coaches landet, also auf den internen Konten erstmal, bevor es dann ausgeschüttet wird. Und indirekt landet es natürlich dann auf dem Bankkonto der Coaches.
Richtig spannend. Ich habe direkt noch eine anschließende Frage. Also wenn man jetzt hier zuhört, könnte man sich ja denken, naja, super, also es klingt ja alles ganz prima, aber eigentlich ist doch jeder selbst sich der Nächste. Also ihr habt es, glaube ich, schon ein bisschen angeteasert, aber wie macht ihr das denn, wenn ihr selbst Akquise betreibt? Also A, habt ihr trotzdem alle den, wahrscheinlich je nach Profession, den gleichen Preis? Also kostet ihr alle dasselbe oder hat jeder individuelle Kosten? Und weil wenn jemand mehr Akquise betreibt und deswegen quasi den Kalender voll hat und ein anderer hat jetzt vielleicht die Stärke nicht so in der Akquise, habt ihr da auch irgendwie eine Lösung gefunden, dass wenn er sagt, okay, aber jemand anders kann es einfach auch besser und der oder die Person bringt mehr Kunden ran, dann ist ja auch sinnvoll, das auch in irgendeiner Art und Weise aufzuteilen. Habt ihr dafür auch eine Lösung?
Ja, also ich starte vielleicht einfach mal kurz. Eigentlich alles, was du angesprochen hast, ist uns im Jahr 2023 begegnet, würde ich jetzt mal so sagen. Und das war auch mit Ansage. Und es war uns auch im Jahr 2022 schon klar, dass diese Punkte irgendwann früher oder später kommen werden. Und wir waren alle so ein bisschen neugierig, weil wir wussten, ich meine, wir sind eine gewachsene Struktur, wir sind uns alle auch irgendwo, ja, also ich würde schon sagen, auch menschlich nah im Sinne von, das ist jetzt nicht nach mir die Sintflut und also das so. Aber uns war auch klar, dass wenn dieser Moment lockt, es ist einfach viel los, ich kann hier viel auch, ne, dass es halt zu dem Moment kommen könnte, dass dann die Ellenbogen irgendwie ausgefahren werden und plötzlich dieses Wir-Gefühl zu einem, ich könnte hier noch mehr für mich rausholen wird. Also das war uns in der Theorie klar. Und ich erinnere mich an eine Situation, dass eine Kollegin, die tatsächlich frisch aus der Elternzeit kam, und dann eingestiegen ist, letztes Jahr wieder eingestiegen ist, natürlich erstmal braucht ein Momentum, bis ich wieder Kontakt zu den Kunden aufnehme, bis es wieder anläuft, weil die anderen, die in Saft und Kraft stehen und an ihre letzten Workshops anschließen können, ist halt nun mal ein anderes Gefühl. Und dann irgendwann war einfach, ich weiß noch, es war ein Meeting, in dem wir gemeinsam saßen, war so dieser Moment irgendwie, es fühlt sich hier gerade nicht mehr so hundertprozentig richtig an. Ich habe das Gefühl irgendwie, ja, ich bin gerade nicht so anschlussfähig und mit irgendwie zwei kleinen Kids zu Hause habe ich auch gerade nicht die Kappa, irgendwie mich hier zum 23. Mal zu strecken und noch abends um 11 E-Mails zu schreiben, so. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Turning Point, das also aus- und anzusprechen, was da gerade passiert und auch alle Beteiligten zu hören, wie geht es mir damit? Also bei uns ist immer so, dann gibt es eine Reaktionsrunde und erstmal alles da sein zu lassen, alles auszusprechen. Und wir haben tatsächlich dann für uns, soweit ich mich erinnern kann, also nicht nur das gehört und gegenseitig wahrgenommen, sondern wir haben dann auch Maßnahmen abgeleitet im Sinne von, was können wir tun, wie können wir dagegen steuern, das, was Daniela auch sagte. Es ist ja auch eine Vergemeinschaftung, wenn wirklich, also ein Kollege oder eine Kollegin da jetzt nicht so in die Pötte kommt, in Anführungszeichen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gab es auch viele Momente, wo dann auch Kollegen gesagt haben, hey, ich habe noch den Auftrag, könntest du nicht, magst du nicht, was dann dazu geführt hat, bis wir es fast übersteuert haben, dass sie dann irgendwie 3 Monate später irgendwie nicht mehr husten konnte, weil sie so viele Aufträge hatte. Also das ist dann so ein bisschen auch, aber das war so ein für mich sehr eindrücklicher Moment, wo unsere Befürchtungen tatsächlich auf die eine oder andere Art und Weise tatsächlich dann sich realisiert haben oder einfach in der Dynamik dann genauso eingetreten sind.
Das sind
Und
auch die Altlasten, von denen ich vorgesprochen habe, weil wir hatten das Thema vorher, dass wir halt nicht besonders professionell, also Marketing, Netzwerken, Akquise und Vertrieb war bei uns halt nicht super professionalisiert. Also vorher auch nicht. Und klar, bei manchen hat es irgendwie dann besser funktioniert. Manche hatten auch einfach ein größeres Netzwerk. Also vor allem Florian, der natürlich auch schon, der länger dabei war und der halt immer sehr viel gearbeitet hat. Und in der Beratung ist natürlich so, je mehr Projekte ich durchführe, desto mehr Bestandskunden habe ich, mit denen ich dann auch sprechen kann. Deswegen ist auch die, also es macht total Sinn zu sagen, Leute, die es besser können, machen dann mehr davon. Das ist aber begrenzt möglich in der Beratung, weil ich kann nicht den Kunden von jemand anders nehmen und dann mit dem irgendwie tolle Geschäftchen machen. Das funktioniert halt einfach nicht, weil der kennt mich nicht, der vertraut mir nicht, der will mit mir gar nicht sprechen. Das heißt, Bestandskundenakquise läuft halt, also hängt halt an den Leuten, die es dann auch durchführen. Und das ist aber auch das Problem bei Leuten, die aus der Elternzeit zurückkommen, weil die dann halt einfach diesen Kontakt erstmal nicht mehr haben und vielleicht, wenn sie länger raus sind, vielleicht auch gar nicht mehr und dann müssen die eigentlich erstmal wieder neue Kontakte bekommen, damit sie dann mit denen arbeiten können. Aber auch dieses Professionalisieren dieser ganzen Marketing- und Akquise-Maschine eigentlich, das ist tatsächlich ein Thema, das bei uns im Laufe des letzten Jahres halt dann sehr groß aufgekommen ist und es wurde angestoßen tatsächlich ganz stark, weil eben die eine Kollegin gesagt hat, ah, das fühlt sich irgendwie jetzt nicht gut an. Und ich glaube, vorher war es halt so, dass Florian als Hauptgesellschafter das bei sich halt sehr stark empfunden hat, weil er gesagt hat, okay, wenn die Leute weniger machen, dann ist ja weniger Profit bei der GmbH und dann bekomme ich als Gesellschafter weniger. Und er hatte halt nie einen wirkungsvollen Weg für sich gefunden, wie er das dann halt irgendwie so einbringt, dass er dann irgendwie gestaltet. Und das war eben deswegen bei ihm der starke Impuls, mit diesem eher paritären System spürt es natürlich jeder Einzelne stärker. Was aber dann wieder den positiven Effekt hatte, dass wir dann auch gesagt haben, ja, okay, dann müssen wir halt auch etwas machen, weil halt jeder jetzt irgendwie auch also spürt, okay, stimmt das, wenn man halt irgendwie nur so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Akquise macht, wenn man gerade mal ein paar Minuten Zeit hat, es reicht halt nicht unbedingt, auch nicht für die Gesamtheit. Und da sind wir jetzt aber gerade dran, also das ist, quasi dieses Jahr ist das unser großes Thema, dass wir Marketing, Netzwerken und Akquise wirklich richtig aufbauen. Weil da investieren wir auch gemeinsam, also wir machen auch eine gemeinsame Investitionsplanung im Rahmen dieses Commitments, weil ja dann eben alle Coaches auch sagen, wie viel Kosten bin ich bereit mitzutragen. Da ist es natürlich so, dass halt Leute, die dann vielleicht da irgendwie mehr machen wollen und können oder die das dann auch besser können, dass die dann natürlich auch entsprechend mehr beteiligt sind und halt auch mehr Entlohnung über diesen Weg bekommen. Und wobei bei den Coaches der Hauptpunkt ist natürlich trotzdem noch die Arbeit mit den Kunden. Aber das ist dann schon auch ein bisschen halt so verteilt, wie es halt dann sinnvoll ist.
Klingt auf jeden Fall super spannend. Ich finde den Ansatz auch total schön, dass ihr halt gemeinsam eine Investitionsplanung macht, ne? Und auch guckt, wo wollt ihr eigentlich gemeinsam investieren und euch auch entwickeln, also hinentwickeln. Das finde ich total schön. Also erstmal vielen Dank überhaupt schon für die Einblicke in dieses Entlohnungsmodell. Also ihr habt es ja schon gesagt, ganz ursprünglich der Beweggrund, überhaupt sich nochmal neu zu organisieren oder nach einem neuen Modell auch zu schauen, waren ja Beweggründe aus dem beruflichen oder aus dem privaten Umfeld ganz unterschiedlicher Natur. Jetzt habt ihr ja quasi ein Jahr hinter euch mit dem neuen Entlohnungsmodell und würdet ihr sagen, abgesehen mal davon, vielleicht von den ganzen Learnings, die ihr jetzt schon auch angesprochen habt, hat sich bei euch auch nochmal zwischenmenschlich was im Team bewegt dadurch? Also gab es da auch nochmal Veränderungen?
Also wenn ich jetzt so zurückblicke, war das eine sehr spannende Zeit, dass jeder einzeln nochmal gucken konnte, was macht mich, also was gibt mir Zufriedenheit, was treibt mich an? Und auch die Person, die quasi sehr federführend in dem ganzen Prozess waren, hat es mich befriedigt oder was treibt mich nach wie vor an? Und wir haben auch tatsächlich in unserem Operations-Meeting, also wir haben zwei Meetingformen. Das eine ist ein Governance-Meeting, das andere ist ein Operations-Meeting, also eher auf dem operativen Fokus und einmal, wo wir wirklich Strukturen auch verändern im Unternehmen. Und es gibt bei dem operativen Meeting gibt es so verschiedene Skalen und das fragen wir wirklich jeden Monat ab auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du mit unserem quasi neuen Operating-Modell? Glaubst du, dass wir als, also jetzt nochmal rausgegriffen, das sind verschiedene Fragen, aber glaubst du, dass wir quasi als Team da gut unterwegs sind, dass wir als Firma gut unterwegs sind, dass wir unsere Ziele als Team erreichen, als Firma, du persönlich, ne? Also so verschiedene Ebenen. Und deswegen gucken wir da wirklich jeden Monat eigentlich drauf, wie zufrieden sind wir eigentlich damit und was muss gegebenenfalls angepasst werden. Also das ist so eine Arbeit am offenen Herzen so ein bisschen. Und daraufhin haben wir auch tatsächlich monatlich und auch dieses Jahr und so weiter wieder Dinge angepasst. Und zu deiner Frage, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich so in der Evolution von CreEffective, von unserem Unternehmen, der logische nächste Schritt war, weil wir alle das Gefühl hatten, wir wollen nicht auf der Stelle stehen bleiben. Wir sind in diesem ganzen Kontext einmal mit Kunden unterwegs, aber wir haben alle das Gefühl gehabt, entweder wenn wir das so weitermachen wie bisher, dann ist es wie so ein Auslaufen von irgendwas, was dann irgendwann stehen bleibt. Und es war uns allen klar, wenn sich nicht wirklich was verändert, dann passt es, also es haben auch ein, zwei Kollegen ausgesprochen, dann passt es für mich nicht mehr. Ich brauche eine Perspektive, ich brauche auch was, was sich dann auch wirklich tut und wie wir auch selber dann wirklich uns transformieren, selber auch nicht nur den Kunden, sondern auch unser Unternehmen. Und also für mich jetzt persönlich fühlt es sich stimmig, positiv an und ich habe das Gefühl, dass wir über uns menschlich als Team und auf verschiedenen Ebenen ganz viel lernen gerade. Das ist das, wie ich es wahrnehme. Und dass es für uns nicht nur ein wichtiger, sondern ein essentiell notwendiger Schritt war, dass wir auch wirklich menschlich, aber vor allem auf allen Ebenen weiter wachsen. Also ich rede jetzt nicht von mehr Kollegen werden, sondern uns weiterentwickeln. Erfahrungen sammeln, das ist ganz wichtig. Das ist so, das unter dem Stern steht für mich so ein bisschen.
Und ich finde, also gerade im letzten Jahr, eben die Einführung dieses neuen Modells hat schon auch für viel Spannung gesorgt, was dann aber halt auch mal bestimmte Dinge aufgedeckt hat, die viele von denen vorher schon da waren, die wir vorher aber halt so ein bisschen wegignoriert haben. Also wir konnten dadurch halt dann auch mal über Dinge sprechen. Und das war vielleicht auch, das war schon ein bisschen auch eine qualitative Änderung, die, glaube ich, bei vielen Einzelnen stattgefunden hat, wo ich auch das Gefühl hatte, dass bei mir auch schon was stattgefunden hatte, dass wir einfach sagen, okay, wir sprechen aber halt auch die Sachen einfach mal an. Weil die Alternative ist halt, dass es dann gar nicht weitergeht. Und deswegen war das so ein bisschen so ein Bruchpunkt. Und dann hatten wir auch in den Teamtagen, wir machen ja immer einmal, also zweimal im Jahr machen wir so ein paar Workshop-Tage und haben jetzt so gerade die Idee, oder haben wir letztes Mal jetzt so gemacht, dass wir im Sommer eher mit Fokus auf Team und zwischenmenschlich arbeiten und im Winter dann mehr so auf Strategie und Geschäftsmodell und so weiter. Und tatsächlich haben wir auch nochmal wieder ein Coaching gemacht, auch im Sommer. Und ich hatte eben schon den Eindruck, dass da tatsächlich auch mal sehr offen Dinge angesprochen wurden. Was jetzt nicht heißt, dass in vorherigen Coachings das nicht auch passiert ist, aber irgendwie für mich war das wirklich so, okay, jetzt müssen wir nochmal die letzten Reste auf den Tisch legen, damit halt wirklich mal alles transparent ist. Und zumindest ich hatte für mich wirklich mal das Gefühl, dass ich sage, okay, ich hab wirklich ein ganz gutes Verständnis von unserer eigenen Teamdynamik und ich weiß, wo auch so ein bisschen die Bruchpunkte sind und wo wir dann drauf achten müssen. Und ich kann mir aber vorstellen, vielleicht ist auch so, dass sich auch dieses Operating Model dann wieder ändert, weil theoretisch jetzt ist halt so, dass wir natürlich auch zum Beispiel dieses Basisgehalt eher niedrig kalkulieren, damit halt dann das Risiko nicht zu groß ist für alle Beteiligten. Wenn jetzt aber unsere Wachstumsstrategie mit Marketing und Akquise und so weiter aufgeht, ist auch denkbar, dass man sagt, vielleicht geht man dann wieder hoch und dann sagen wir halt alle gemeinsam, okay, wir zahlen uns halt großzügigere Gehälter, weil wir darauf vertrauen, dass es schon funktionieren wird. Da muss natürlich auch ein entsprechender Puffer dahinter sein, den wir halt dann gemeinsam erstmal aufbauen. Also es ist so ein bisschen halt auch wie ein, wir sind ja jetzt kein, wir haben ja kein neues Unternehmen gegründet, aber es war natürlich ein bisschen so wie ein Neustart, ja, wo wir halt sagen, wir müssen natürlich auch aus diesem Geschäft heraus, also das Modell muss halt so gut funktionieren, dass dann auch wieder Puffer aufgebaut werden kann, den wir dann gemeinsam nutzen können. Und wie das dann aussieht in ein, 2 Jahren, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das sieht man dann halt.
Mega cool, sehr spannend. Ich glaube, ihr habt, oder gerade du, Daniel, hast nochmal einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, hinter ganz vielen Themen liegt. Also auch wenn man mit New Work um die Ecke kommt oder sagen wir mal irgendwas Neues, das kann im Beruflichen und im Privaten sein, wenn man sich wirklich mit den Sachen auseinandersetzt, dann kommt man immer an Themen vorbei, die schon lange irgendwie unter der Oberfläche köcheln, die man immer schön, ja, unter die Decke gekehrt hat oder in der Ecke liegen hat lassen. Und es ist zwingend notwendig, dass man genau darüber spricht. Und deswegen ist auch so toll, neue Dinge auszuprobieren, weil dann kommen zwangsläufig alte Sachen mit hoch. Und wie du gesagt hast, wenn man halt eben nicht drüber spricht oder die Sachen nicht angeht, dann ist das halt eben irgendwann das Ende. Und genauso nehme ich das auch wahr. Aber in der Tat, ihr seid halt eben ein wirklich eingespieltes Team. Dafür brauchst du extrem viel Vertrauen. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht herstellen kann. Ja, vielen Dank.
Ja, also auch da nochmal vielen Dank für die Einblicke bei euch ins Unternehmen, ins Team. Finde ich sehr inspirierend. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Wenn sich jetzt Menschen das anhören und sagen, boah, ich möchte auch gerne mal ein neues Entlohnungsmodell ausprobieren, unabhängig mal davon, was jetzt rechtlich damit reinspielt, was glaubt ihr, sind dann Voraussetzungen, um überhaupt in diese Richtung zu gehen. Also ihr habt ja schon gesagt, wenn ich jetzt dieses Entlohnungsmodell wähle, es braucht ein extrem starkes Wir-Gefühl, es braucht aber auch zum Beispiel Transparenz. Gibt es noch weitere Punkte, wo ihr sagt, das sind absolute Must-Haves, um überhaupt in diese Richtung zu gehen als Unternehmen?
Es ist, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jetzt unser spezifisches Modell, das wir jetzt gerade fahren, ob das jetzt irgendwie dann so ein tolles Modell für viele anderen ist, weil das schon sehr spezifisch auch ist. Aber ich glaube, also Gehaltstransparenz würde jetzt ein großes Thema auch durch dieses neue EU-Recht, das ja dann, ich glaube, innerhalb der nächsten 3 Jahre auch in Deutschland umgesetzt werden muss und dann das ja eigentlich auch Unternehmen zu mehr Transparenz bei den Gehältern zwingt. Also eine Grundvoraussetzung, das wissen wir auch von anderen, die auch mehr in Richtung Gehaltstransparenz oder auch nur Gehaltsfairness gearbeitet haben, was ja nochmal ein anderes Thema ist. In der Regel sollte erstmal die Fairness kommen und dann die Transparenz, weil sonst deckt es nur auf, was nicht gut läuft. Ein großes Thema ist tatsächlich, dass man irgendwie eine Art von Diskussion im Unternehmen führt, tatsächlich über das Thema Fairness und Entlohnung und was ist angemessen, was ist auch wirtschaftlich leistbar und so weiter, weil ich weiß noch ganz am Anfang, als Isabella dann, die hat erst bei uns angefangen als Mitarbeiterin, war die erste Mitarbeiterin und ist dann eben als Gesellschafterin reingekommen. Und am Anfang meinte sie dann so, oh ja, und irgendwie, sie bekommt voll wenig Gehalt und ist voll unfair. Und dann haben wir ihr halt einfach mal die Zahlen gezeigt und dann hat sie festgestellt, oh, ich bin der größte Kostenpunkt in der Firma. Also ich verdiene, ich ziehe mehr Geld ab als alle anderen. Und genau das passiert aber halt bei Intransparenz, dass die Leute halt irgendwas reininterpretieren.
Ja, definitiv. Nadine, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, mir kam gerade der Gedanke, dass wenn ich als Unternehmen da in Anführungszeichen es mich so ein bisschen juckt oder ich Lust habe, da in dem Thema was zu machen, würde ich auch gleichzeitig immer hinterfragen, was verspreche ich mir davon und was erhoffen sich die einzelnen quasi Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen davon? Will ich in Anführungszeichen mehr Geld verdienen? Will ich mehr Sicherheit? Will ich mehr Fairness? Was will ich denn eigentlich? Weil im Prinzip, es braucht diese Transparenz und wenn irgendwie in einer Abteilung oder in einem, wie auch immer, Bereich 10 Leute sind, wird es vielleicht 8 Beweggründe für ein neues Entlohnungsmodell geben. Und das, was Daniel auch vorhin sagte, dass sozusagen nicht irgendwelche Altlasten oder das, was wir gerade besprochen haben, hochkochen im Sinne von, oh, ich habe das Gefühl, hier wird nicht offen kommuniziert, ich habe das Gefühl, ich verdiene zu wenig, ich habe das Gefühl, na, 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 wird bevorzugt, ich habe das und das und das Gefühl, wird sich dadurch nur zeigen, wenn so eine Diskussion mal geführt wird. Und es ist jetzt kein Pflaster draufkleben und mit einem neuen Modell machen wir alles gut, sondern es ist die Riesenchance, erstmal zu gucken und da braucht es eine gewisse Offenheit. Da sind wir natürlich schon an einem Punkt angelangt, was jetzt schon, ja, da geht es schon um einiges. Und das erstmal geklärt zu haben, weil dann wird ein neues Entlohnungsmodell richtig flutschen. Aber dann werde ich nicht sozusagen nur mit dem neuen Modell die Möglichkeit bekommen, jetzt da, dass viel Transparenz und Klarheit über die verschiedenen Hintergründe dazu da ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist wichtig, zu machen.
Vielleicht noch ein Gedanke, weil wir hatten vor einigen Jahren mal ein ganz interessantes Meetup, wo wir mit verschiedenen Firmen gesprochen haben, die auch über Gehaltsfairness und Transparenz sich Gedanken gemacht haben. War unter anderem Maybon und Wolf dabei, also eine IT-Beratung hier aus München, die auch schon ein paar Mitarbeiter haben. Und die wollten eigentlich vor allem, also die haben viel auch mit den Mitarbeitern gesprochen und die meinten so, ja, das Erste, was rauskam, also ich weiß nicht, ob ich da so viel im Detail mitreden möchte, weil ich will eigentlich nicht über das Gehalt meiner Kollegen und Kolleginnen entscheiden dürfen. Das finde ich auch irgendwie komisch. Und weil was bei den meisten im Vordergrund stand, und das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die auch andere gemacht haben, die meisten Leute wollen halt vor allem das Gefühl haben, für ihre Leistung angemessen entlohnt zu werden. Was auch immer jetzt genau angemessen heißt, da muss man dann eben schon drüber sprechen. Aber es geht eben nicht darum, dass die dann irgendwie die ganze Zeit Veränderungen wollen und hier und keine Ahnung, sondern es soll einfach nur das Gefühl da sein, dass es halt angemessen und fair ist. Und muss halt irgendwie diese Diskussion stattfinden lassen können.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Insights, für das coole Gespräch und ich konnte auf jeden Fall für mich einiges mitnehmen. Bin sehr angefixt und ja, vielen Dank. Christina, hast du noch eine Ergänzung?
Außer, dass ich mich auch bedanke für dieses schöne Gespräch und für die Inspiration, die hoffentlich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ja neue Gedankengänge mitgibt, kann ich nur noch am Schluss Danke sagen.
Danke euch.
Vielen Dank für die Einladung, dass wir kommen durften. Und es ist immer schön, mit euch in Kontakt zu sein. Und ich finde eure Arbeit auch so grandios, so großartig. Und ihr seid da auch echt zwei Pionierinnen und tragt da viel Gutes in die Welt. Und es freut mich total, dass wir da so einer schönen Connection sind. Vielen Dank euch.
Oh, danke schön für die lieben Worte.
Danke. Dann danke ich noch schnell den Zuhörern, weil die haben nämlich Zeit investiert, hier zuzuhören. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ohne die brauchen wir das ja hier auch gar nicht aufnehmen. Vielen Dank dafür.
Genau, dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal wieder hören. Bis
Okay.
dahin.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.